Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Mats ab, Vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats ab!
Mats ab, Vollbart nachgefragt ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die
Matze Theo, das bin ich,
interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. 10 Fragen?
Naja, also 5.
Oh, noch 5?
Ja, also 10 in Summe.
Egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Mats ab, Erika, die wird.
Los geht's. Moin moin und hallo. Herzlich willkommen zu Podcast ist echt nicht einfach. Wir sind wieder da mit Folge 68. Mein Name ist Dan und ich muss mich entschuldigen bei euch, denn eigentlich ist dieser Podcast viel zu verspätet aus verschiedenen, differenten Gründen. Ich habe es nicht geschafft, ich bin ehrlich, ich war nicht so fleißig, ganz anders als mein Gast heute. Der hat mich nämlich überholt mit seinem Podcast Nummer 70, Mats ab, Vollbart nachgefragt, ist heute bei mir. Es ist so ein bisschen, wir machen so Cross-Promo, denn ich hatte euch erzählt, ich war beim Matze auch selber im Podcast Gast und heute ist er bei mir im Podcast als Gast. Also freut euch auf ein Mashup, Kollegen unter Kollegen, Podcaster unter Podcaster. Wir schauen nach Berlin zum Prenzlauer Berg und erzählen euch, was Vollbart nachgefragt so besonders macht und vor allem so beliebt als Podcast macht. Los geht's! So, ganz schön holpriger Cold Opener. Ihr merkt schon, ich bin aus der Übung heraus. Genau, jetzt gibt's wieder Podcast. Heute ist Folge 68. Wey, wir sind kurz vor der 70, aber jemand anderes, der hat die 70 schon geknackt und ist schon weiter. Nämlich Matze ist da. Hallo Matze, willkommen im Podcast. Ist echt nicht einfach.
Hello, schön dich wiederzusehen, können wir ja sagen, oder? Das ist doch total klasse.
Also es ist echt, mittlerweile fühlt sich das fast schon an, wie so unter Kollegen zu sein.
Noch enger, vielleicht ein bisschen wie Mitbewohner, weil wir hatten ja schon lange das Vergnügen,
lange aufgenommen. Außerdem schauen wir uns auch ständig ins Wohnzimmer rein.
Ja, ist das dein Wohnzimmer? Wenn das dein Wohnzimmer ist, na dann.
Nicht verraten, du siehst mehr als die Kamera sieht. Die Kamera sieht nur den ordentlichen Teil, du siehst natürlich den ganzen unordentlichen Teil. Pass auf, Mats, wir kennen uns über Facebook, über eine Gruppe, die irgendwie sich da gebildet hat. Wenn man gerne Gast sein möchte in einem Podcast oder Gäste sucht in einem Podcast, dann kann man sich da irgendwie eintragen und alle möglichen deutschen PodcasterInnen treffen sich da und machen auch Promo für ihre eigenen Podcasts, aber suchen auch ab und zu da mal einen Gast. Und so bin ich zumindest auf Mats ab aufmerksam geworden, noch gar nicht so, als du den ersten Aufruf gemacht hast, ich suche unbedingt einen Gast, sondern ich glaube auch, als du einfach mal so erzählt hast, hier, das bin ich und das mache ich und das ist mein Konzept. Und bevor ich das Konzept jetzt nochmal hier so preisgebe, würde ich dich doch bitten, das Konzept vielleicht von deinem Podcast mal kurz preiszugeben, weil es so besonders ist.
Besonders, und es wird auch ein bisschen lange dauern. Spaß beiseite. Ich habe gerade überlegt, ob du jetzt unser Betriebsgeheimnis ausgeplaudert hast, wie wir uns kennengelernt haben. Nee, aber in der Tat, genau, habe ich mich dort in dieser Gruppe vorgestellt. Aber das fand ich ganz gut, weil wir haben uns alle vorgestellt und wir haben uns alle kennengelernt. Und ja, da habe ich auch mein spezielles Konzept vorgestellt. Denn mein Konzept sieht vor, dass ich habe einen Interview-Podcast. Ich spreche wöchentlich mit Gästen und lade mir Gäste ein aus allen Bereichen. Ich habe zuerst mein Netzwerk genommen und gesucht und jetzt halt Gäste auch wie dich gerne eingeladen, wo ich der Meinung bin, sie haben eine spannende Geschichte zu erzählen. Ich habe das so aufgeteilt, dass die große Überschrift ist quasi 10 Fragen, die es vorher noch nicht gegeben hat. Und ich bitte im Vorfeld meinen Gast, sich selbst 5 Fragen über sich selbst auszudenken beziehungsweise so zu formulieren, in der Hoffnung, dass sie noch nie gestellt wurden. Ist immer sehr anstrengend, aber das zwingt natürlich auch den Gast jetzt die Themen mitzubringen, auf die er Lust hat und die vielleicht, wenn die Person schon öfter mal vor der Kamera stand oder vor dem Mikrofon, auch nicht vielleicht schon 10-mal beantwortet hat. Und da gebe ich natürlich auch meinem Gast die Chance, 50% des Themas selbst zu bestimmen. So, und das fand ich immer ganz clever, weil das hat mir manchmal selbst auch in anderen Formaten, also ich höre schon seit 6 oder 7 Jahren Podcasts, das hat mir tatsächlich gefehlt. Aber ich komme mal zurück, auch ich überlege mir zu meinem Gast 5 Fragen, die es hoffentlich noch nicht gegeben hat. Und da bereite ich mich natürlich vor, ich muss mich einlesen und ich muss mich mit der Arbeit beschäftigen. Und falls es mir gelingt, haben wir so ein einzigartiges Gespräch, weil das, so wie gesagt, hoffentlich so noch nicht gegeben hat. Und falls nicht, denn ich wollte meine Stories und den Podcast immer mit etwas Gutem beenden, darf sich mein Gast eine gute Tat ausdenken für mich. Also nicht die er, nicht was er mir Gutes tun kann oder sie, sondern was ich Gutes tun muss. Und das ist auch immer ein bisschen albern und lustig und manchmal auch sehr herzzerreißend. Und so kamen jetzt, du hast es gerade gesagt, 70 tolle Gespräche. Ja, auf die Platten, auf die Ohren, auf die ganzen Apps und die Kanäle, genau, ja.
Genau, das ist immer das wirklich besonders hervorzuheben, dass im Endeffekt auch immer hinten dran steht, dass man vielleicht eine gute Tat macht und meistens ist es so, dass es eben eine gute Wohltat für die Allgemeinheit ist. Es geht jetzt nicht nur um dich und deinen Gast.
Nein, es geht nicht um mich und meinen Gast. Ich tue meinem Gast manchmal auch einen Gefallen, aber das ist immer, mein Gast bringt ja manchmal ein Thema mit oder eine Herzensangelegenheit. Oder wenn wir im Vorfeld herausgefunden haben, das haben wir gemeinsam als Interesse oder als ja Projekt, was wir unterstützen möchten. Und das gute Beispiel, Gast Nummer 1 ist ein sehr guter Freund von mir, der Alex, der ist da gerade frisch Vater geworden und da haben wir uns mit Kinderpalliativ beschäftigt, da haben wir natürlich dorthin gespendet, das war Nummer 1, das ist, lag auf der Hand und das haben wir sehr, sehr, sehr gerne gemacht. Ich habe auch schon mal lustige Postkarten und lustige Zettelchen für Freunde geschrieben, die im Brief, Portemonnaie liegen, als so kleine Lobesgesänge und so weiter und also da war schon ganz viel dabei. Ich muss aber sagen, ich musste nicht immer eine gute Tat machen, weil ich habe es ganz oft geschafft, auch einzigartige Fragen zu stellen und genau, manchmal machen wir trotzdem was. So, manchmal überreden mich meine Gäste oder ja, es braucht gar nicht so viel Überredung, muss man ja auch sagen.
Wir haben uns ein bisschen zeitgleich angefangen mit Podcasten. Ich glaube, du warst kurz nach mir, vielleicht eine Woche oder zwei. Den ersten Podcast war eben auch 2020, auch einfach mitten im Start vom Lockdown, vom ersten Lockdown, irgendwie im März oder April war es bei dir, glaube ich, oder Mai?
1. Mai.
Am ersten Tag der Arbeit habe ich angefangen. zu arbeiten. Genau. So, und jetzt kommt natürlich die Frage dahinter. Warum hast du angefangen, einen Podcast zu starten?
Warum habe ich angefangen? Ja, ich glaube, das fragen sich sehr, sehr, sehr viele, manchmal wahrscheinlich gar nicht mit richtigem Interesse dahinter. Also ich habe am 1. Mai angefangen. Ich hatte die Idee, die ist schon ganz alt. Also ich muss ein bisschen ausholen.
Bitte, dafür sind wir da.
Dafür sind wir da. Das ist wirklich das Tolle, ne, am Podcasten. Dafür sind wir da. Also wie kann ich das beschreiben? Ich denke, ich hatte noch nie Nervosität vor irgendwelchen Sachen, wo man vor der Kamera stehen muss, wo man vor Mikrofon sitzen oder stehen muss, wo man was vortragen muss. Und ich wusste schon irgendwie, also das fällt mir immer leicht. Und ich habe auch immer, wenn es darum ging, sowas zu machen in der Schule oder so, ich habe immer hier geschrien. Und ich habe mich natürlich jetzt auch nicht, also für einen Beruf entschieden, der das irgendwie auch fordert, hätte ich mal machen sollen, aber habe ich irgendwie gar nicht gemacht, ist auch weiter gar nicht tragisch und ich hatte bei meinem vorherigen Job oder vorvorherigen Job, muss ich ja jetzt mittlerweile sagen, hatte ich ganz tolle KollegInnen und da haben wir in der einen oder anderen Weise auch quasi für unsere Kunden auch so Formate gemacht, wo man auch mal vor der Kamera steht und ich habe das mit einem Kollegen quasi als sprichwörtliche Schnapsidee gesagt, so und wir machen Podcast, weil das ist das, worüber man jetzt so langsam anfängt zu reden. Man muss ja heutzutage dazu sagen, das war so 2 Jahre oder 2,5 Jahre vor Corona. Und für mich war das völlig klar. Ich habe das wörtlich genommen. Wir haben oft auch bei gutem Bier und bei gutem Aperol und was auch immer das ausprobiert. Und wir fanden es auch immer lustig. Und dann habe ich den Job gewechselt. War natürlich auf der einen Seite ganz traurig, dass ich die KollegInnen da gelassen habe. Aber sie haben mir ein Podcast-Mikrofon, dieses hier, als Abschiedsgeschenk überreicht und quasi so mit dem kleinen Wink, mach es doch endlich bitte und lass uns in Ruhe, mach es. So. Und ja, dann habe ich meinen Kollegen gefragt und der wollte dann doch nicht mehr so mitmachen, kann ich auch verstehen, weil er vielleicht doch gedacht hat, oh, ich glaube, der macht jetzt richtig ernst, weil ich wollte das jetzt nicht nur fürs Interne, nur für uns oder so, weil man schickt ja nicht Freunden einfach einen Podcast, sondern ich wollte das schon machen. Und dann habe ich mich quasi so ein Vierteljahr habe ich das Mikrofon zwar ausgepackt, immer mal ausprobiert, aber habe ich gedacht, okay, ich brauche da wahrscheinlich ganz viel Input und ein ganz großes Konzept und das muss ganz hochtrabend ja, geplant werden und bin dann so 3 Monate drumherum getanzt um dieses Mikrofon oder auch sprichwörtlich um diese Idee dann auch, was mache ich. Und dann habe ich vor der Corona-Pandemie, also es war zwischen Weihnachten und Neujahr, habe so gedacht, ich hatte ein Konzept, ich habe so 1, 2, 3 Leute gefragt, habe auch schon 2 Folgen aufgenommen gehabt, habe sie denn geschnitten, ganz furchtbar, 4, 5 Stunden geschnitten für eine halbe Stunde Folge, die sehr lustig war in Gedanken. Ich habe sie angehört und habe gedacht, um Gottes Willen, also weder kann ich noch der Gast sprechen, noch ist es irgendwie lustig, noch macht das irgendwie Sinn und wer soll das hören? Ich denke mir, was wartet ja keiner auf mich, ja? So. Und das ist ja, ja, und dann habe ich es irgendwie nochmal eine Woche ignoriert. Und dann habe ich mich 3 Tage eingeschlossen und gedacht, so, wenn ich das mache und ich hatte mega Lust, dann brauche ich ein Konzept, dann brauche ich einen Plan, dann brauche ich einen Namen, dann brauche ich Musik, dann brauche ich Gäste. Und es sprudelte auf einmal alles raus. Ich wusste, okay, Mats ab, vorher wird nachgefragt. Ich wusste, ich möchte so ein bisschen jazzige Fahrstuhlmusik. Und dann wusste ich, ich möchte irgendwas Einzigartiges machen. Und ich wollte, dann fing so langsam Corona an, ich wollte das, habe dann noch mein Konzept in der allerletzten Sekunde verändert. Ich lasse es mit einer guten Tat enden. Das war eigentlich der erste Gedanke. Einfach nur so, ich überlege mal, wie kann man es machen? Ach so, ja, wenn meine Fragen nicht hinhauen. So, vielleicht, wenn die schon mal gestellt wurden. Ach, dann mache ich so. Und war überrascht, dass tatsächlich ganz viele Gäste zugesagt haben. Gesagt, ja, klingt gut, machen wir. Wo ich es auch vielleicht nicht erwartet habe. Oder die jetzt nicht so eng in meinem Freundeskreis sind. Und dann habe ich einfach angefangen. Ich habe einfach angefangen. Es hört sich immer so komisch an, aber ich denke, das ist ein ganz wichtiger Satz. Und wollte 10 Folgen planen. Und habe gedacht, naja, jetzt kannst du ja nicht aufhören. So, und jetzt, 70 Wochen später, sitze ich hier mit dir.
Genau, zusammen. Ich habe gerade erzählt, was mich überholt. Das ist Folge 68. Ich war nicht ganz so fleißig. Ab und zu habe ich offensichtlich eine ausgelassen, wie ich jetzt auch gerade erzählt habe. Aber wir sind ungefähr im gleichen, mehr oder weniger gleichen Rhythmus drin. Und du selber weißt genauso wie ich, dass sowas auch zeitaufwendig ist und dass man sowas irgendwie auch es ist Arbeit neben der Arbeit, weil du hast ja immer noch einen richtigen Beruf nebenbei.
Du sagst es, ich habe nebenbei noch einen richtigen Beruf und das war noch manchmal tatsächlich mehr so als 40 Stunden in der Woche. Und ich wollte mir das aber nicht nehmen lassen. Natürlich kann man ein bisschen vorproduzieren und man trifft dann Gäste auch schon mal ein bisschen vorher und schneidet man. Aber also ich mache auch noch alles selbst und schneide selbst. Und auch wenn ich immer sage, ich habe mein 13-köpfiges Team um mich herum, weiß natürlich jeder, das ist totaler Quatsch.
Moment, ich muss kurz die Regie, sag mir kurz was hier im Moment. Ah, nee, ist okay. Die Aufnahme läuft, ja.
Ja. Ich muss auch einmal ablesen, da steht bei Jochen Schropp waren es 14. Da waren es tatsächlich welche, weil aber nicht Regie, sondern die haben uns versorgt mit Getränken und zugefächert, mit wenn ich ins Schwitzen komme. Und jetzt gibt es die nächste Unterlassungsklage von Jochen Schropp. Liebe Grüße. Nein, Spaß. Und genau, also ich mache das alles noch allein und ich mache das alles auch sehr, sehr, sehr gerne. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, ich habe es dir auch gesagt, ich glaube, wir haben offline noch darüber gesprochen, als wir aufgenommen haben. Das ist wie so eine kurze Therapiestunde, weil man ist einmal so fokussiert und abgelenkt, weil man sich auf den Menschen einstellt. Man muss natürlich auch, also ich bin kein Technik-Freak, aber es ist schon so ein Space Shuttle, ne? Weil man schaut ja, man hat die Fragen auf der einen Seite, auf dem einen Monitor, die Tonspur auf dem anderen Monitor, wo man ja mal ein bisschen mitguckt, ist alles gut eingestellt, dann möchte man die Person auch angucken, ob sie jetzt mit am Tisch sitzt oder auch einfach so wie wir jetzt quasi virtuell. Guck mal, ist das nicht toll, die Digitalisierung, geht das auch mal so. Ja? Vor 2 Jahren wäre das noch eine große Erfindung gewesen.
Ja, plötzlich weiß jeder, wie Zoom funktioniert und wie E-Meetings funktionieren und so. Das hat uns als Gesellschaft, egal wie, ich will jetzt nicht sagen, Corona hat auch seine guten Seiten, aber ich glaube, dass es dadurch nochmal sich was beschleunigt hat, was sonst noch viel länger gedauert hätte. Nämlich, dass jeder Mensch jetzt irgendwie Zugang dazu hat, auch für uns als Podcaster in dieser Zeit, wo man nicht unbedingt irgendwo hin groß reisen konnte, um vielleicht jemanden persönlich zu besuchen oder jemanden einzuladen, hast du bestimmt auch ganz viel natürlich über Zoom gemacht, ne? Und über das
Medium.
Natürlich.
Die ersten Gäste, die ich so geplant hatte, ab wann habe ich denn genau angefangen? Das war, glaube ich, Oktober oder November 2019, das so zu planen. Die haben natürlich erstmal abgesagt. Oder ich habe gesagt, okay, lass es doch mal aufnehmen. Ich erinnere mich an einen Gast in Essen. Da habe ich gesagt, ja, du, das plane ich mal. Im Februar komme ich bestimmt mal nach Essen. Heutzutage würden wir sagen, naja, kannst du denn heute noch 21.30 Uhr, weil legen wir los. Und was ich auch toll finde, man hat sich auch, natürlich haben auch die Tools sich ein bisschen Mühe gegeben, um auch ein bisschen an der Qualität zu arbeiten. Aber dass man auch versteht, man zieht sich was Ordentliches an, man sitzt einmal gerade, man achtet ein bisschen auf Licht. Und da bin ich auch einigen Kolleginnen sehr dankbar, dass sie das auch einhalten. Das war auch am Anfang ein bisschen was anderes, genau. Aber was ich trotzdem immer merke, auch gerade im Beruf, es ist eine super Ergänzung, aber das ist kein Ersatz. Also es ist immer noch mal was anderes, wenn man dann die Leute trifft. Und das fand ich eigentlich auch eine charmante Idee. Also ich habe mich, ich glaube, das fühlt sich so an, als ob es nie anders wäre mit lass uns online aufnehmen. Das ist für beide Seiten ja auch, muss man ja auch mal sagen, und die Kirche im Dorf lassen, einfacher. Und gerade wenn man zu Hause noch 1, 2, 3, 4 Kinder, Hunde, Katzen hat, weißer Kuckuck. Und aber dennoch finde ich ein Tischgespräch ganz schön manchmal, was ich auch mit dem einen oder anderen Gast geschafft habe, ja, weil es entweder vor Corona entstanden ist oder sie einfach zu meinem Haushalt gehörten. Ja, dann ist es auch mal schön, den Menschen so in echt in die Augen zu gucken. Ist aber manchmal vom Aufnehmen her, wenn einer einen Podcast planen möchte, manchmal komplizierter.
Wollte ich auch
die Mikrofone so exakt auseinanderzustellen, dass man sich nicht gegenseitig aufnimmt und es dann doch irgendwie zeitverzögert ist. Aber wem erzähle ich das?
Genau, das hatte ich auch. Ich habe manchmal das Gefühl, also direkt die Frage an dich, hast du das Gefühl, es fällt den Leuten einfacher zu quatschen, offen zu sein, wenn sie über Zoom mit dir verbunden sind, also quasi in ihrem heimischen Umfeld sind? Oder sind sie offener und entspannter, als wenn sie bei dir am Tisch sitzen?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, also es hängt tatsächlich auch ein bisschen immer vom Moderator ab. Das muss ich mal sagen. Wenn ich jetzt mal nicht nur bei meinem Podcast bleibe, ahne ich manchmal oder vermute ich manchmal, das zu erahnen, wie so die Stimmungen sind so bei einigen Podcasts. Das, wenn ich von mir ausgehe, merke ich, wenn ich bei einem Podcast zu Gast bin oder wenn ich etwas aufnehme oder auch beruflich jetzt einen Termin, es muss immer eine Aufnahme sein, und die Verbindung ist ein bisschen mies. Es ruckelt und es rackelt, denn das ist bei mir so ein Downer.
Das bricht total.
Gleich schlechte Laune, weil ich mir denke, ach so, jetzt ist es, wenn es blechig ist, ist es anstrengend. Wenn es irgendwie zu grell ist, dann ist es auch anstrengend. Und dann ist es halt schwieriger, wenn man Themen hat wie DKMS oder so. Oder wenn man irgendwie über Palliativ sprechen möchte oder wenn man auch über lustige Sachen sprechen möchte. Das ist so für mich so ein Stimmungskiller, weil man ja noch immer dieses Viereckige guckt. Und was man ja auch nicht vergessen darf, ich gucke dir ja gar nicht in die Augen, ich gucke dich an. So, ne, wenn ich jetzt in die Augen gucken müsste oder liebes Publikum, dann gucke ich euch so in die Augen. Aber ich gucke natürlich in ein grünes Licht. So, von daher ist es.
Genau, einmal kurz.
Ein bisschen.
Kamera gucken.
Sieht ein bisschen aus wie Heidi Klum.
Weil ja, man guckt ständig in so ein schwarzes Loch rein, tatsächlich. Daran muss man sich gewöhnen. Ne? Dieses, ich gucke eigentlich.
Das hat meine Ex-Beziehung auch gesagt zu mir. Ich gucke in ein schwarzes Loch rein. Aber so what? Nein, das ist tatsächlich so. Ich mag aber auch das Gespräch. Ich habe aber gemerkt, ich quatsche mal ein bisschen viel, ne? Aber komm, ich.
Dafür sind wir da.
Das ist ja. Diesmal kann ich sagen, der Schnitt liegt bei dir. Nein, Spaß beiseite. Was ich aber merke, meine Gäste waren, wenn sie bei mir waren oder wenn ich bei ihnen war, aufgeregter, wenn wir am Tisch waren, wenn die gesehen haben, ich baue auf, ich habe 2 Mikrofone dabei, ich habe ein bisschen Technik dabei, ich habe vielleicht auch mal Licht dabei und so, ja. Und da hilft es auch nicht, wenn man sagt, ja, okay, bitte, da ist ja kein Video dabei. So, und da merke ich, dass die Aufregung da nochmal eine andere ist, wenn jetzt einer nicht mit so einem Mikrofon vertraut ist und wo man dann auch schon mal unabhängig vom Alkohol das eine oder andere Mal dann nochmal neu aufgenommen hat. Also nochmal einen zweiten Start, einen dritten Start und so. Aber ich finde das völlig okay. Und
Ich hätte das genau das Gleiche jetzt unterschrieben. Ich hätte auch gesagt, wenn die Leute hier sind, sind sie anders aufgeregt. Wahrscheinlich genau das im Grund. Ne? Plötzlich sind da, also bei mir sind ja noch Kameras dabei und die Mikrofone und das Licht und das sieht alles plötzlich so aus wie in so einem Studio. Und vor allem so die ersten 10 Minuten merke ich, wie die Leute so ein bisschen noch gehemmt sind und versuchen, sehr korrekt zu sein und sehr, 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 sehr gerade zu sitzen und sehr bestimmt zu sein. Und dann verliert es sich hoffentlich im besten Fall in der Hälfte des Interviews. Merkst du, wie sie locker werden und dann auch die Kameras vergessen können und man irgendwie entspannt
weil dann das Thema wahrscheinlich Einzug hält, ja, also weil das Thema dann quasi kommt. Und ich habe auch, was auch natürlich ganz normal ist, wenn die halt so gesprochen haben, und ich habe dann immer, komm mal dicht da ans Mikrofon oder ran oder so, ne, und das macht natürlich auch manchmal so einen Charme aus, wenn es ein bisschen zu hören ist, aber ja, das ist, glaube ich, aber auch ganz normal. Ich merke aber auch, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wahrscheinlich auch ähnlich. Ich geb mal die Frage zurück, ich kann ja nie aufhören, Moderator auch zu sein, ne. Nee. Ich denke, was mir auch aufgefallen ist, mein Verhalten Oder die Einstellung, vielleicht ist es auch nur die Einstellung, ändert sich auch mit den Gästen. Ich habe natürlich jetzt auch mehr Gäste, die ich vorher gar nicht kenne. Ich habe auch nicht immer Briefings mit meinen Gästen, weil ich das manchmal gar nicht brauche, weil ich mich ja quasi auch also anders vorbereite, es sei denn, es besteht einer drauf oder es ergibt sich. Und wenn ich auch so einen Cold Start habe, du hast es vorhin schon gesagt, wo ich dann den Gast das allererste Mal, auch aufgrund von Zeit, auf der anderen Seite erst quasi mit dem grünen Licht sehe, dann sehe ich das Ganze, also ich habe, bin immer, vielleicht klingt das blöd, aber ich bin immer noch total mit Herzblut dabei, aber es ist mechanischer, weil ich sage, okay, ich erinnere mich an 3 Gäste. Die waren super drauf, die hatten aber keine Zeit oder wenig Zeit. Und ich bin auch kein Pro, die dann gesagt haben, ich habe Bock, können wir uns beeilen? Wo ich denke, okay, dann versuche ich natürlich, das Mechanische rauszuholen. Ja. Zack, das muss sitzen, an Moderation, on point, zack, zack, zack. Wo ich hinterher manchmal denke, naja, wieso habe ich mich davon anstecken lassen? Das soll ja gar nicht so mechanisch sein, weil mein Konzept ist mein Konzept. So. Und manchmal kriege ich das durch Feedbacks zu hören, was ich super finde. Also ich kriege manchmal von fremden Menschen so Feedbacks so ganz ellenlang, wo ich denke, oh Gott, wer soll denn das alles lesen? Und die dann auch wirklich das widerspiegeln, was ich so manchmal auch selbst fühle. Das finde ich aber gut. Ich habe immer früher gedacht, ich habe ein Pokergesicht oder eine Pokerstimme, habe ich gar nicht. Stimmung, die nicht klickt, kann man auch nicht vortäuschen, sage ich immer. Und wo man dann auch manchmal hört, oh, da hat Flo nicht gepasst oder er klickt. Keine Sorge, das war nicht bei dir. Das war nicht bei dir. Aber ja, so ist es ja auch manchmal. Aber ich bin da auch völlig, völlig fein. Und ich habe mir auch mal so geschworen, dass ich auch mal gerne Gäste hätte, die mich herausfordern. Wo wir mal vielleicht nicht d'accord sind im Thema. Wo es vielleicht auch mal anstrengender wird oder so. Aber ich bin jetzt schon wieder, guck mal, ich bin schon 2 Themen voraus.
Nee, aber den Gedanken, wie ist es denn bei dir? Den Gedanken hatte ich nämlich auch schon. Natürlich ist es total spannend, auch mal kontroverse Meinungen zu haben und auch mal nicht in der gleichen Meinung zu sein. Das ist natürlich eine Frage, wie man dann Akquise macht und wie man diese Leute einlädt und wie man da nochmal Fingerspitzengefühl nochmal anders präsentieren muss, um sagen, hey, ich lade dich bewusst ein, weil wir einer anderen Meinung sind und ich würde mich gerne mit dir debattieren, aber unter den Spielregeln des freundlichen, höflichen, sich akzeptieren und Toleranz so. Dass das immer mitschwingt, ist spannend, aber auch aufregend auf der anderen Seite, ne? Das ist schon eine Herausforderung. Ja. Finde ich aber auch gut. Also genau dafür sind Podcasts ja dann auch wiederum da. Dass man nämlich.
Und das sollten sie auch mehr transportieren, meiner Meinung nach. Ich hab mit Jihan darüber gesprochen. Der war in, oh Gott, Folge irgendetwas, ihr werdet alles finden, wenn ihr mal zur Arbeit geht. Also ich benutze das Wort zwar sehr selten, aber eigentlich für Political Correctness, also PC. Aber ich finde, wir haben verlernt, uns zu streiten und zu debattieren. Und man hat es ja auch gemerkt, wie du das ja auch angeteasert hast. Ich würde gerne jemanden einladen, aber mit der Einladung vorher zu sagen, ne, und aber natürlich unter den Regeln, das sollte selbstverständlich sein. Und wir könnten auch natürlich über, und nichts spaltet ja gerade so sehr, weiß ich nicht, wie das Gendern oder wie der Klimaschutz und so. Und manchmal ist es, dann hört man immer die, oder was man nicht hört, sind halt die Debatten.
Ja.
So, ich finde das so und du findest das so und das ist auch in Ordnung. Ich finde das manchmal, schade das mehr, wenn man das anteasert. Das darf man aber gar nicht sagen, deswegen ist es schwierig zu debattieren oder zu streiten. Oder man spricht nur über die anderen. Das finde ich immer ein bisschen so schade. Deswegen, ich bin für Political Correctness. Aber wir müssen auch mal, also es muss auch mal okay sein, so wie in jedem Haushalt ja auch, von wegen, du gehst jetzt mal in deine Tür, ich gehe in meine Tür, natürlich schlagen wir uns nicht die Köpfe ein, aber heute mal mit der Faust. Wie sagt man, ohne dass es jetzt falsch klingt, es gibt ja so ein amerikanisches Lied, geh niemals mit der Faust geballt ins Bett oder so, das meine ich, ne? Also dass man auch mal sagt, irgendwie heute mal nicht einer Meinung, so gut gerettet.
Ja genau, also einfach diesen Respekt weiterhin zu erhalten, dass du kannst auch, ich biete dir auch eine Plattform, in der ich dich nicht kleiner mache oder dir Redezeit nehme oder so, sondern du hast auch die gleiche Plattform wie ich und wir beide reden über Argumente und nicht über die Person dahinter, hinter den Argumenten so. Das ist aber eine große Kunst auch, sich damit auseinanderzusetzen zu wollen, weil es ist natürlich auch leichter, gut viel Podcasts zu machen und sag ich mal, in einer heiteren Stimmung zu verbleiben und gar nicht so irgendwie in die Kontroverse zu gehen oder in die Tiefe zu gehen. Leider schlägt es über, wie du ein bisschen sagst, dann hat man auch so das Gefühl, die Politiker selbst haben es auch verloren. Wir befinden uns mitten im Wahlkampf und auch da fehlen eigentlich total genau diese Dinge, weil alle lieber die Luft anhalten. Lieber sage ich nichts, bevor mir nachher ein Fehler oder etwas Falsches hinterhergesagt wird. Also verstecken wir uns hinter diesem höflichen, wie du sagst, PC und ja, ich sag lieber nichts dazu, auch wenn ich nicht der Meinung bin.
Und ich denke, das ist nicht der Grundgedanke von PC. Deswegen denke ich, dass es uns mehr schadet. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der gerade so, der ja dann auch manchmal gegen etwas, also das ist ja so wie vor 8 oder so Jahren dieses Wort, du Gutmensch. So, ich habe auch mal gesagt, wir leben irgendwo, wo Gutmensch eine Beleidigung
ist. Wieso ist das negativ besetzt? Verstehe ich auch nicht.
Die Grundidee ist ja was anderes. So, es geht ja in die Richtung jetzt, ne, dass wir uns für Klimaschutz und so weiter so ein bisschen engagieren und das auch öffentlich machen. Und das an allen Themen ist ja quasi Social Media schuld, weil dadurch hatte man auch Reichweite bekommen oder man konnte das auch irgendwie zeigen, man konnte sich besser informieren. Jeder, der jetzt, also glaube ich, jetzt jugendlich ist, der kann doch, egal auf welchem Ländle er ist, also zumindest die meisten können ja jetzt das Smartphone aufmachen und sich informieren. Mhm. So, ja. Und das bringt ja auch ganz viel Gutes. Also von daher denke ich, das ist jetzt nicht der Grundgedanke von PC. Und das finde ich irgendwie so schade.
Eigentlich geht es ja auch ganz viel darum, dass wir unsere alten Werte überdenken und auch alte Fehler eingestehen, zu denen wir reingezogen wurden oder rein erzogen wurden und plötzlich merken, hey, das, was ich von meiner Erziehung kennengelernt habe, das ist gar nicht so, auch wenn es, ich sage das immer böse, es ist mein Tabuthema, auch wenn in der Bibel steht, alle Frauen wären schuld daran, dass wir aus dem Paradies rausgeflogen sind, könnten wir jetzt mal anfangen zu sagen, hey, diese Regeln, die es gerade gibt, die Frauen betreffen, sind einfach alle von Männern gemacht und das finden wir nicht gut und das müssen wir verändern. Und dass Frauen für die gleiche Arbeit nicht das gleiche Gehalt haben, wurde früher noch sehr viel belächelt. Meine Mutter ist eine sehr große Feministin und hat sich dafür immer sehr eingesetzt, irgendwie, vor allem was sowas angeht, so Lohngleiche, Gleichberechtigung beim Lohn, können wir jetzt ruhig sagen, das finden wir nicht gut, das müssen wir ändern. Das ist nicht mehr so, wie es vor 20 Jahren war. Und das kann man nicht mehr so weglächeln, einfach in diesem Männerpatriarchat. Ich finde es super gut, dass sich das so langsam auflöst, ne? Aber das ist genau, das ist nämlich der Punkt, so. Wir brauchen den Moment, dass wir darüber reflektieren dürfen, dass es politisch korrekt zwar ist und trotzdem darf man seine Meinung haben und trotzdem darf man debattieren, trotzdem darf man Positionen aussprechen, ohne immer Angst zu haben, jemand auf die Füße zu treten. Ich meine auch, ich bemühe mich total gendergerecht zu sprechen, aber fall immer wieder in irgendwelche Fettnäpfchen rein oder merkst dann erst später, nachdem ich den Satz gesprochen habe, Mist, vergessen zu gendern, aber auch das muss erlaubt sein, diese Zwischenphase.
Auch das muss erlaubt sein, ja. Und ich denke auch nicht, dass es, also ich habe mal einen guten Satz zum Thema Gendern gelesen. Es ist ja keine Pflicht und kein Gesetz. Es ist eine Einladung, die als, im Tellerrand im Kopf ja schon beginnt. Ja, und ich glaube, so soll es ja sein. Ganz ehrlich, Fettnäpfchen gibt es irgendwie nicht. Ich versuche auch zu gendern, weil ganz ehrlich, es stört mich nicht. Es strengt mich auch nicht großartig an. So, ich mache es nicht zu 100% korrekt, weil ich es auch nicht immer weiß, wie es zum Beispiel ist bei FußgängerInnen Überweg oder wie es heißt, dann sage ich doch lieber Zebrastreifen. Genau. Oder ich hatte letztens beruflich ein Thema, da hat mich jemand gefragt, von wegen, du kennst dich ja damit aus, wie genderst du Patientenbotschafter? Und da dachte ich mir, ah, ist doch klar. Ach nee, ist nicht klar. Gender ich das erste oder das zweite?
Ja, genau,
BotschafterInnen, das macht ja wenig Sinn. Wenn aber einer schreibt, liebe UserInnen und User, da denke ich mir, naja, englische Wörter gendern wir nicht. Das sollte man dann auch wissen. Aber ich denke, das ist zwar eine Debatte, aber die wird auch so mit voller Hass auch diskutiert. Ja. Und ich sage, das ist irgendwie aber auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Und was ich noch zu deinem vorherigen Punkt auch sagen war, oder was du über deine Mutter gesagt hast, es sollte auch kein großes Ding mehr sein, dass man, ich habe eine Meinung dazu. Und ich wollte dich fragen, würdest du dich als Feminist bezeichnen? Das finde ich immer eine Frage, die spaltet ja total.
Kann ich total ja sagen, natürlich.
Ja.
Ich habe eine Tochter, ich habe eine Frau, ich habe eine Mutter, alles klar. Ich kann mich also reinversetzen, ich kann also empathisch sein zu dem nächsten Menschen neben mir.
Ja. Ich finde das ganz erstaunlich, dass auch im Freundeskreis und auch finde ich, da hat man manchmal verlernt, so ein bisschen zu streiten. Wenn man so ein bisschen aneckt und merkt, da ist man vielleicht nicht auf der gleichen Tonspur oder auf der gleichen Wellenlänge, dass man da vielleicht Themen nicht so ganz korrekt anspricht. Aber ich habe auch gemerkt, dass Freunde, und das muss ich jetzt keiner angesprochen fühlen, die werden es vielleicht selbst erkennen, die gleiche Definition haben von, was ist Feminismus oder was ist eigentlich so der Ursprungsgedanke. Würde der eine sagen, ich bin kein Feminist, meint aber das Gleiche, wie einer sagt, ich bin Feminist und so. Und das finde ich doch eigentlich sehr erstaunlich, wo ich mich dann immer frage, woran hängt es denn? Müssen wir jetzt die Definition ändern? Müssen wir jetzt, man kann doch nicht jemanden drängen und sagen, ja, du bist jetzt doch Feminist, weil du da und dafür einstehst. Und ich denke, das hat auch sehr viel damit zu tun, woher du kommst. Weil wenn für einige Sachen oder für einige normal ist, dass man Equal Pay oder dass man sich zumindest dafür einsetzt oder dass man das einfach nicht korrekt findet, ist man ja eigentlich auch schon Feminist. Und nicht, wenn man
aktiv mal, sozusagen
extreme genau. Sachen macht ja. in der ja. Öffentlichkeit ja. und was boykottiert oder
genau.
so. Ja. Und ja, aber spannende Frage. So, manchmal frage ich Leute, findest du bist ein Feminist? Und ich würde es auch sagen, weil ich genau für die Gleichheit erstmal in allen Sachen
ist doch erstmal gut. Stehe. Was ist denn das Problem mit gleich für alle? Finde ich auch. Warum muss man darüber so viel debattieren? Was habt ihr gegen gleich für
ist
alle?
Doch auch für,
finden wir, ist doch finden auch wir alle gut.
Für alle da.
Ist doch für alle, ist doch auch sollte für alle da, gut ja. sein, ja. Hattest du denn bei deinen 70 Gästen schon mal einen kontroversen Gast? Einen, wo du gemerkt hast, oh, wir sind eigentlich ganz weit voneinander entfernt und trotzdem muss ich dieses Gespräch nach Hause fahren, muss dieses Boot bis zum Hafen bringen. Unterwegs du merkst, das ist aber holprig gerade hier.
Ja, nee, noch nicht, aber deswegen hätte ich gerne so einen Gast. Es gab auch schon mal Gäste, ja, also wo es zeitlich knapp war und ich habe auch schon mal zwei Gäste gehabt, die hatten sich nicht so vorbereitet, da habe ich ein bisschen drumherum
geschifft.
So zu formulieren, als ob es jetzt nicht so sehr auffällt. Sehr kontrovers, glaube ich, nicht. Mit den Jihan habe ich sehr gut debattiert und gestritten. Da ging es nämlich um Feminismus und da ging es auch um was ist Mann sein und so. Da haben aber gemerkt, wir wurden auch lauter, aber ich glaube, wir waren nur so sehr angeregt und wir waren ja der gleichen Meinung. So. Mhm. Aber ich hatte noch keinen großen kontroversen Gast. Vielleicht ab Folge 100 sagen die vielleicht auch erst zu. Nee, kann ich nicht sagen.
Hast du mal Schade, Einladungen mal. Rausgegeben und die Leute haben gesagt, nee, will ich nicht oder
ja,
du bist mir noch zu klein auch. Oder zu so einem Podcast gehe ich nicht oder
absolut, ich denke gerade sehr, sehr
tatsächlich
natürlich, ich kann das manchmal sogar auch nachvollziehen. Ich habe auch einen Gast gehabt schon, den hatte ich schon vor, glaube ich, weiß ich nicht, 12 Monaten angefragt. Der hat auch gemeint, du ganz ehrlich, ich bin mega busy, also das meine ich jetzt nicht im Sinne des Kokettierens, sondern ich bin gerade so busy und also melde dich doch mal bitte, wenn du also mehr als 20 Folgen hast, dann steige ich mit ein. So, fand ich beim einmal durchlesen doof, dachte ich mir so, na, aber ist doch ganz klar. Und für mich war auch ganz klar, dass ich muss den Namen nochmal benutzen, dass ich Jochen Schropp nicht als zweiten Gast einlade. Natürlich lade ich ihn ein, wenn ich ein bisschen besser bin, wenn der Podcast ein bisschen etablierter ist und zum Jubiläum hat es ja dann geklappt, auch wenn ich die Folge schon ganz lange in der Schublade hatte. Aber so, dass ich, und das andere Beispiel ist ja gut ausgegangen. Ich habe dann irgendwie gefragt, du pass auf, ich bin nicht bei 20 Folgen, sondern bei 40 Folgen hast du Lust und die Person hat zugesagt. Und genau, aber ich habe natürlich auch schon mal Gäste, die, das finde ich eigentlich immer uncool und das, ich weiß auch nicht, da muss ich nochmal auf die Couch oder so. Das sind manchmal so Triggerpunkte, die kurz vorher absagen oder halt, ich habe einmal ein Interview abgebrochen, da die Person nicht vorbereitet war, hat sich gar nicht mit dem Konzept befasst. Okay. Und ich kann halt, also ohne Fragen und ohne Vorbereitung geht halt das Konzept leider nicht.
Ja, klar.
Und dann gesagt, okay, dann würde ich jetzt auch, wollte ich da nicht. Dann habe ich mein Ego rausgeholt, da gesagt, nee, sorry, dann halt nicht.
Und dann hast du trotzdem einen anderen Gast erwischt, den du dann diese Folge, also diese Woche senden konntest.
Ja.
Weil du hast ja nie eine Woche ausgelassen, also hast du dann auch irgendwie Plan B noch irgendwie auf die Beine bringen müssen.
Ich habe Plan B, genau. Ich glaube, ich habe so zwei, dreimal, da habe ich so gedacht, irgendwie, oh Gott, da habe ich gesagt, ich habe weder ein Wochenende noch irgendwie Zeit für irgendetwas und jetzt muss ich noch eine Podcast-Folge herzaubern. Ich habe in der Regel, sage ich jetzt mal, so 1 bis 2 Pufferfolgen in der Schublade. Nicht immer, manchmal ist es living on the edge. Aber dafür, guck mal, was für einen schönen Kreis wir jetzt schließen können, war auch diese berühmte Facebook-Seite gut, wo man halt gefragt hat, okay, hat noch einer Zeit? Und genau, ich bin ja, vielleicht ist es das Gute, in meinem Konzept, du ja auch, nicht festgefahren. Da sagen wir, okay, ich muss jetzt einen Sänger herkriegen oder ich brauche jemand, der Reichweite hat oder so. Deswegen bin ich ja da relativ flexibel. Ich habe auch schon mal selbst auch abgesagt, wo dann einige Leute gesagt haben, ich habe auch mit Andreas Loff darüber gesprochen, wenn sich Leute so selbst einladen.
Ja, also.
Oder andere Themen vorschlagen. Du lachst auch schon. Du hast wahrscheinlich auch ein, zwei Geschichten. Und dann.
Es ist immer nett. Also, es ist total nett, aber es ist schwierig.
Es ist nett. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Ich glaube, ja, es ist tatsächlich schwierig. Ich habe also, hab zwar gerade gesagt, jetzt kann man es auch gegen mich verwenden. Mein Podcast oder mein Konzept ist offen. Aber ich brauche wenigstens einen Aufhänger.
Ja.
Eine Geschichte. Ja. Ein Punkt, wo ich sage, okay, darüber, also, kann ich 5 Fragen formulieren, die einzigartig sind. Und wenn es dann nur heißt, naja, ich bin schon ein krasser Frühaufsteher, ja, ich denke mir jetzt mal was aus, sage ich mir, ah, okay, dann, sorry, und wie komisch sich das anfühlt, wenn man sagt, du, lieber nicht.
Genau. Ich habe noch ein Stichwort, Marlene Dietrich.
Okay. Kriege ich auch aufs Ohr, ja?
Marlene,
soll ich dich kurz holen?
Ja, genau, du hast eine ganz besondere Verbindung zu Marlene Dietrich, beziehungsweise hast einen super spannenden Podcast auch irgendwie gemacht. Mit Oversea.
Ich habe eine ganz spirituelle Verbindung. Sie wohnt, nein, Spaß beiseite. Ja, tatsächlich auch. Es ist mein, wie soll ich sagen, mein Guilty Pleasure, stehe ich aber dazu. Mhm. Guilty Pleasure ist ja auch so ein Name, also ist ja auch gemein, ne? Es ist kein Guilty Pleasure, it's my pleasure. Ja. Ich habe eine spannende Podcast-Folge dazu gemacht, genau. Oh Gott, wie viel Zeit hast du? Wie groß darf ich?
Also die habe ich gehört. Das ist eine, die ich wirklich komplett als einer der ersten gehört habe, als du mich eingeladen hast, beziehungsweise als wir uns auf dem Schirm hatten, habe ich ein bisschen natürlich ein paar Folgen von dir. Und da bin ich sofort hängen geblieben, weil ich das natürlich im Titel auch schon gelesen habe und total spannend fand. Sprich mal, wir haben Zeit, alles gut. Ich schneide nachher alles raus.
Also, ja, genau. Es kommt nur noch Marlene. So, denn das ist. Dann ist es fertig. Ja. Schade, dass wir jetzt nicht live sind. Genau. Ja, also, das war irgendwie keine Herzensangelegenheit. Ich glaube, das war das allererste Interview, vor dem ich richtig aufgeregt war. Und nicht nur, weil es nicht in meiner Muttersprache war, sondern auch, weil der Gast das so mitgebracht hat. Also, was ich eigentlich schon als Kind mochte, sind, ich habe immer auch gesagt zu meinen Eltern, weil die wussten immer gar nicht, konnten immer nicht verstehen, warum hörst du diese Musik, warum machst du diese Filme, was los mit dir? Und ich glaube, ich bin im falschen Jahrzehnt geboren und wahrscheinlich auch in der falschen Stadt. Ich habe mal gesagt, ich wäre wahrscheinlich so ein Kontrabass-Jazz-Musiker aus New Orleans oder so, der die ganze Zeit nur bum, 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 bum machen würde. Und es wäre toll, ich wäre großartig auf so einer alten Veranda, also richtig schön in Klischees gesprochen. Und also ich mag alte Filme und alte Musik und ich habe schon als Kind das immer gerne gemocht. Und irgendwie bin ich, also Marlene Dietrich kennt ja jeder, das ist einfach ein Name, der ist ja irgendwie präsent. Und ich habe mich, warum auch immer, ich weiß nicht, es gibt keinen Bezug eigentlich zu Marlene, also weder über meine Eltern oder Großeltern, was ja eigentlich jetzt vom Alter her passen würde, aber habe ich mich einfach gefallen gefunden, man muss ja sagen, nicht an diese perfekte Schauspielerin, die sie ja nicht immer war. So, ja, sie hat ja durch ganz andere Ereignisse auch wirklich für Aufsehen gesorgt. Und ich habe gelesen und gelesen und gelesen und wusste schon immer viel und habe dann irgendwie noch mehr gefunden und noch mehr entdeckt. Und ich sag mal, in Berlin macht man es ja auch einfach, weil der ganze Nachlass ist in der Deutschen Kinemathek und da kann man sich ein bisschen informieren und da kann man ganz viel lernen. Und was ich interessant finde, weil das findet man bei keinem anderen Hollywood-Star, das ist einfach so. Jetzt mache ich so ein bisschen Werbung für Marlene Dietrich, für die Person. Sie ist, finde ich, aktueller denn je. Zweitens würde sie heute nochmal unter den gleichen Rahmenbedingungen, glaube ich, auch berühmt werden. Sie ist ja nicht nur eine Schauspielerin, sondern sie ist eine Deutsche, die Schauspielerin war und die alles aufs Spiel gesetzt hat. Also es wird immer ganz viel auch nicht korrekt erzählt. Aber sie hat sich ja aktiv gegen die Nazis gestellt, hat gegen die, also nicht gegen die gekämpft, aber war mit an der Front und war mit Billy Wilder übrigens, die beiden waren die einzigen Hollywood-Stars. Kennt jeder Billy Wilder? Oh Gott, ich fühle mich auch schon so wie 120, aber ist ein berühmter Regisseur, ein österreichischer Regisseur, der übrigens auch Marilyn Monroe quasi mitentdeckt hat und in seine Filme etabliert hat. Und die beiden waren sehr befreundet, also Marlene und Billy Wilder. Und die waren die ersten Stars oder überhaupt auch die ersten Menschen, die mit der 5. Armee nach Deutschland eingefahren sind. Das ging über Aachen und noch irgendwo anders hin und sind da nicht nur aufgetreten, sondern genau, Marlene war tatsächlich eine Geheimagentin, also ein Plan, ja, und wusste natürlich, also dieses berühmte Lied, Lili Marleen, auf Deutsch gibt es ja nicht umsonst, weil natürlich haben sie gesagt, Liebelein, sing es bitte auf Deutsch, damit wir das ganz laut anmachen, damit das der Feind, die Deutschen, hören. So, ich könnte mich jetzt in Details verlieren, ich erspare euch das, aber das ist so für mich ein sehr interessanter Aspekt, dass sie erstmal, also es gibt diese Kriegsmarlene, da gibt es diese Vorkriegsmarlene, das ist natürlich Hollywood der 30er Jahre, das ist alles spannend, das ist alles toll, ja. Und da gibt es auch etliche Bücher, wo man halt lesen kann, weiß ich nicht, ihre Abmagerungskuren und wie die Kleider damals entwickelt wurden, wie die damals gedreht haben. In Schwarz-Weiß waren die Männer mehr geschminkt als die Frauen und so, als am Farbfernsehen-Film. Das war ganz furchtbar. Ja. So, und dann gibt's die Nachkriegsmarlene, die halt nur noch, in Anführungsstrichen, ich kürze ab, ne, gesungen hat.
Was gemacht hat, ja.
Und dann aber auch gesagt hat, so Leute, ich bin ein Mythos, ich will ein Mythos sein. Das heißt jetzt aber, dann ziehe ich mich zurück. Und ist noch bis zum letzten Tag aktiv gewesen. Also hat telefoniert, hat geschrieben, hat jede Post beantwortet. Sie hat sich nicht zurückgezogen wie Greta Garbo, so, die sich komplett rausgezogen hat. Und ja, das hat mich fasziniert. Ich habe mich über die Jahre hin damit beschäftigt. Dann gab es eine Versteigerungsaktion, Los für Lesbos, wo dieses dieses Flüchtlingsdrama sich angebahnt hat. Und da hat der Enkel, also die Marlene hat eine Tochter, die noch lebt, 96 Jahre, und vier Enkel, da leben noch drei von. Und der eine Enkel, Peter Weaver, mit dem habe ich gesprochen, ist der Nachlassverwalter. Und der hat drei Bilder versteigert. Eins durfte ich ersteigern, weil ich habe eins quasi. Genau, das hing in ihrer New Yorker Wohnung. Ich habe eins.
Sag das nicht mehr so laut, wo du wohnst jetzt.
Stimmt.
Aber es ist bestimmt nicht bei dir zu Hause.
Nein.
Nein.
Doch.
Wer würde sowas machen?
Abgefahren. Ich habe ein Bild, es hing bis zum 6. Mai 1992 in ihrem New Yorker Apartment. What? Und das habe ich. Und dann stand, also auf dem Bild hinten drauf steht... ist ein Bild, das findet man auch im Internet nicht. Man findet von diesem Abend noch Bilder, aber nicht dieses Bild. Da ist Marlene Dietrich mit Douglas Fairbanks Jr. Essen in London 1936. Und da steht irgendwie drauf, Marlene Dietrich und Douglas Fairbanks Jr., bla bla bla, London Street und irgendetwas gekritzelt. Und dann habe ich gefragt, wer hat denn das draufgeschrieben und was heißt das in grün? Das andere war Bleistift. Und da hat so ein Nachlassverwalter irgendwie gesagt, das kann nur die Familie beantworten. So.
Okay.
So, ja, vielen Dank fürs Gespräch. Ich fahre mal vorbei.
Dann frage ich die mal.
So, und dann frage ich die mal. Mhm. Und Hashtag einfach machen, mein Lieber. Bin ich auf die Seite von Peter Weaver. Also ich wusste,
ja, genau,
wie die heißen. Das ja. Und er ist Autor und habe quasi einen Trick, habe zu seinem Buch auch was gefragt. So, von wegen, das eins heißt The Berlin Package und so. Habe ein bisschen quer gelesen. Und hab dann gefragt, ach übrigens, ich bin der dieses Foto ersteigert hat und hinten drauf steht, wer hat es denn geschrieben? Es ist nicht Marlene Schrift, die hätte ich natürlich erkannt. Und wer hat es geschrieben und was steht da noch? So, und wirklich keine zwei Stunden später. Und ich habe gedacht, ich rutsche von meiner Sonnenliege. Habe ich eine Antwort gehabt von Peter Weaver. Wow. Dass er sich ganz herzlich bedankt und dass er gesagt hat, ja, also die sprechen alle kein Deutsch, aber meinte, that's for Mami und Papi. Also von seiner Mutter und von seinem Großvater, den hat der Papi genannt. Und die haben das draufgeschrieben. Und dann habe ich geantwortet und dann hat er nochmal geantwortet und habe gesagt, ob er offen ist für ein Interview. Und er meinte, yeah, sure, why not? Sounds great. What about 5 o'clock German time?
Okay.
Geht doch 7?
Wow.
Okay. Es war sehr cool.
Also so schnell ging das dann auch, dass du
mit Peter Weaver
das Interview führen konntest.
Es ging wirklich krass. Es ging ratzfatz und ich sag mal, der hat wahrscheinlich auch Zeit und Lust. Und ja, das ist schon, Peter Weaver an sich wäre wahrscheinlich also einfach gewesen, dann aber zu wissen irgendwie, okay, das war auch der, ich meine, Marlene klingt, das ist so weit weg, aber sie ist erst 92 gestorben. Also ich meine, 97 ist Diana gestorben, das ist nah beieinander und er war dabei. Also so, die denken immer, die waren ganz klein. Ich glaube, der war 40, als sie gestorben ist. Also die haben viel Zeit miteinander verbracht und so die Insights so auch haben zu einer Person, wo eigentlich viel geschrieben wird.
So viele Mythen existieren, ja.
Viele Mythen. Es gibt eine Dokumentation, um das Thema mal abzuschließen, was sie ja, es war ein Interview gab es noch keine Podcasts, aber so ähnlich, mit Maximilian Schell. Da wollte sie nicht gefilmt werden. Da hat sie quasi nur gesagt, ich möchte nur, dass du meine Stimme verwendest. Ich möchte nicht gefilmt werden. So, und er hat das mal hinterher gesagt, sie hat ganz viel getan, um den Vertrag nicht zu erfüllen. Und sie hat so wenig wie möglich getan, um den Vertrag zu erfüllen. So, und das war 3 Tage auf Deutsch, 3 Tage auf englische Aufnahmen in ihrem nachgestellten Pariser Apartment natürlich. So. Und er wollte sie interviewen und er hat eigentlich daraus eine Dokumentation gemacht, wie irre das alles war. So, weil sie war wahrscheinlich auch nicht einfach, ganz ehrlich wäre ich auch nicht, ich will das gar nicht bewerten. Und sie fängt an und sagt irgendwie, ganz ehrlich, so, fangen wir mal an. Es sind 55 Bücher über mich geschrieben worden. Denkst du allen Ernstes, ich lese mir das alles durch und finde, wie toll ich war, ich gehe mich einen Dreck an. Mhm. Und ich glaube, das ist...
Das sagt alles aus.
Das sagt alles aus.
Aber auch hart für den auf der anderen Seite, der versucht, eine Dokumentation, ein Interview zu führen und du hast eine Person gegenüber, die so groß quasi schon ist, in diesen Sphären schwebt und gleichzeitig von sich selber sagt, hör mal, ich nehme mich selber nicht so ernst wie die alle da draußen, ja, jetzt mach jetzt hier nicht so einen Wind.
Ja, schon. Aber das konnten auch nur die beiden, die haben 20 Jahre vorher oder 30 Jahre vorher einen Film zusammengedreht und daraus ist natürlich so ein Material entstanden, dass Maximilian Schell für einen Oscar nominiert wurde. Und genau. Und was Peter Weaver, vielleicht höre ich doch noch nicht ganz auf mit dem Thema. Vielleicht muss ich mal noch mal eine Extra-Folge machen. Aber um das sagt er auch, um die Person Marlene zu verstehen, die nie naiv war, die nie dumm war, also immer sehr intelligent, hat nicht immer intelligente Entscheidungen gemacht, aber die auch gesagt hat, ich bin weder schön, noch bin ich irgendwie begabt, noch so, ich mache es irgendwie und ich brauche auch irgendwie Geld. Die war so vernetzt. Das letzte Telefongespräch aus dem Weißen Haus bei Reagan ging an Marlene. Als Gorbatschow in Haft war, war das erste Telefonat an Marlene, weil sie hat alles koordiniert und hat gesagt, so, das kann nicht sein und zack, zack, zack. Also das ist auch irgendwie spannend. Total. Ich freue mich drauf.
Du hast mir gerade eine ganz, ganz neue Seite von Marlene Dietrich eröffnet, ja, die ich vorher auch gar nicht so kannte, weil ich sie sonst auch eher so abgetan habe als, gut, ich wusste das mit Armee, wusste ich, weil natürlich war sie irgendwie da Vorreiterin. Es gibt auch viele Hinweise in Cartoons oder in Filmen, die darauf Bezug nehmen, dass da jemand mit dem Militär dabei war, dass das irgendwie ein Hollywood-Star mit der Armee war. Und eben als Schauspielerin und Musikerin kennt man sie natürlich. Aber wie viel da noch dahinter gesteckt hat, das war mir gar nicht so klar. Finde ich total spannend. Vielleicht check ich mal diese Reportage, von der du gerade erzählt hast, diese Doku. Das klingt ganz cool.
Ja, genau. Also es ist mega. Irgendwie auch spannend. Und deswegen meinte ich, sie würde, glaube ich, heutzutage, also die Person an sich, dieser Charakter, würde heutzutage auch nochmal so funktionieren. Ja.
Super. Ja. Perfekt. So. Du bist ein gutes Beispiel, Matze, für einfach machen. Das haben wir jetzt ein paar Mal schon gesagt. Hashtag einfach machen. Ja. Und das gibt mir wiederum auch Mut, zu merken, ey, dieser Weg ist gar nicht so, du gehst den gar nicht so allein, du bist nicht allein damit, sondern auch ich probiere das ja irgendwie Leute einfach anzusprechen und einfach rauszugehen, rauszuhauen, gucken, was passiert. Und bis jetzt ist man eigentlich immer belohnt worden, wenn man mutig war, weil selbst aus dem, wenn man scheitert, lernt man was. Von daher ist das der einzig richtige Weg zu machen.
Ja, ja. Was mir ein bisschen geholfen hat, ich steck da mal gleich ein, also mal ganz anders, was hätte denn im schlimmsten Fall passieren können? Peter Weaver hätte abgesagt oder gar nicht reagiert. So, dann hätte ich es vielleicht nochmal probiert und ich bin noch nicht, genau. Oder auch, ich meine, Jürgen Schraub, ich habe den wirklich 6 Monate genervt. Mhm. Der hätte auch einfach sagen können, ganz ehrlich, kannst du mich bitte aufhören, irgendwie immer zu markieren bei Instagram? Hätte ich sogar verstanden. Ja. So. Oder auch, ich hätte nach 10 Folgen aufhören können. Oder ich hätte, keine Ahnung, also ich finde, man sollte es irgendwie auch tun. Jetzt wollte ich aber gerade, glaube ich, nochmal was anderes erzählen. Kommt wieder, habe ich vergessen.
Genau, ich wollte ein bisschen Werbung machen. Dein Podcast kommt immer samstags, richtig?
Freitags.
Immer freitags, um?
Freitags, 13.10 Uhr.
13.10 Uhr, Mats ab, Vollbart nachgefragt. Immer freitags, 13.10 Uhr. Yes. Und das eben jetzt schon
Corporate Identity
perfekt hier. Mit dem Bart als Corporate Identity. Immer mit spannenden Gästen und eben 10 Fragen, 5 vom Gast selber und 5, die du dir ausdenkst, die so einzigartig wie möglich sein sollen. Gab es schon mal Fragen, wo ein Gast eine Frage, also du kriegst ja die Fragen, die der Gast sich selber stellt, wo du die gelesen hast und gedacht hast, das funktioniert so nicht oder die so skurril war, dass du gedacht hast, soll ich ihn das wirklich zurückfragen? Oder sind die Leute eher gütig mit sich selbst und versuchen sich da so ein bisschen selber gut dastehen zu lassen?
Nee, gar nicht. Gütig sind sie, glaube ich, gar nicht. Sie tun sich sehr oft sehr schwer. Ne? Ja. Und ich habe, glaube ich, noch nie eine Frage zurückgegeben, glaube ich. Weil ich denke mir, du wirst schon wissen, warum du diese Frage mitbringst. Und manchmal denke ich mir, es ist ja interessanter zu fragen, warum stellst du dir diese Frage?
Genau, ja.
Also ne, interessanter als nur jetzt die Antwort. Weiß ich nicht, was ist meine Lieblingsfarbe? Wieso stellst du dir diese Frage? Ja, weil Blau hat Thema, weil keine Ahnung, irgendetwas.
Da hast du recht, das ist ein guter Kniff, das gefällt mir.
So, das ist, glaube ich, auch so mein Punkt. Ich habe, also manchmal, wenn ich das so überfliege, denke ich mir so, okay, hätte jetzt vielleicht mehr Tiefe erwartet, aber das hängt natürlich immer von den Antworten und ich denke mir immer, ganz ehrlich, ich bin ja dann gefragt. Wenn ich merke, da gibt's vielleicht noch ein anderes Thema, dann nehme ich das einfach in meine Fragen, formuliere das so um, als ob sie noch nicht gegeben hat oder Zwischenfragen sind ja erlaubt. Also es sind nicht nur 10 Fragen. Ich stelle ja Zwischenfragen, genau, so wie wir jetzt auch. Und mein Gast fragt mich auch manchmal was und ich quatsche dann auch immer dazwischen. Und genau. Aber da gab es das noch keine Frage, wo ich gedacht habe, nee, das ist jetzt zu heikel, weil das fände ich ja richtig gut sogar. Und auch keine Frage, wo ich gesagt habe, nimm mal eine andere. Genau. Ich habe auch, es kam schon öfter mal vor, die noch unbedingt tauschen wollten, die auch gefragt haben, ist das okay so? Wo ich sage, du, ich gebe da gar nichts vor. Ja, ja. Easy, entspann dich und so. Also ich habe immer eher gedacht, dass viele meine Fragen wissen wollen, aber viele sind also sehr mit ihren Fragen beschäftigt und sagen auch ganz oft, mir fällt nichts ein, Matze, das ist so schwer. Und die mich hinterher nochmal anrufen und sagen, das war geil. Mhm. Weil ich musste mich richtig anstrengen und ich habe mich mal mit mir auseinandergesetzt und danach im Zusammenhang mit meinen Fragen und so. Und da bin ich immer happy, da bin ich immer sehr beseelt.
Da gehe ich mit rein, das ging mir genauso. Ich fand es sehr spannend, sich Gedanken darüber zu machen, welche Fragen man sich selber gerne stellen würde aus der anderen Perspektive. Und man muss sich automatisch mit sich selber auseinandersetzen und das tut oder hat mir zumindest einmal gut getan, weil man ist oft so rastlos und man rennt so von einem Termin zum nächsten, von einem Erfolg zum nächsten, von einem vermeintlichen Aufgabe zur nächsten kleinen Aufgabe und einfach da mal so stehen zu bleiben, das Ganze mal Revue passieren zu lassen, mal zu checken, ja krass, woher komme ich eigentlich, was ist denn mein Rucksack, was für einen Weg habe ich eigentlich schon hinter mir, tut gut, tut einfach gut, sich selbst mal so aus der Metaebene zu beobachten in dem Moment und das hat mir gut gefallen.
Ja. Es ist ja auch ein Steuerknüppel, wo ich sage, du darfst mit deiner eigenen Geschwindigkeit und mit deinem eigenen Thema auch bestimmen, mit welchem Rucksack, du sagst es gerade, zu mir kommst und nicht von, deswegen habe ich auch gesagt, ich habe mal dieses eine Interview abgesagt. Ich habe jetzt keinen Gast, der sagt irgendwie, okay, ich bin jetzt da, laber mal los, was soll ich sagen? Geht halt nicht. Ja. Ich sage mir, ich will deine Fragen und hier sind meine Fragen. Und das ist, glaube ich, also ein Produkt, ich wollte ja unbedingt was Einzigartiges und was Kompliziertes. Natürlich verzweifle ich manchmal, wo ich denke, dann gehe ich manchmal in der Wohnung rum und denke mir und klebe mir manchmal so Zettel an die Wand. Ich muss auch manchmal noch was aufschreiben. Denke ich mir, mir fehlen zwei Fragen. Mir fällt nichts ein. Und ich wäre auch nicht, kann ja keine Pippi-Luli-Fragen stellen. So. Und ich überlege mir ja nicht absichtlich einfache Fragen, weil ich mir denke, auch diese Woche kannst du mal wieder eine gute Tat machen, sondern das soll ja auch im Gedächtnis bleiben. Und was ich immer auch noch so merke, das würde ich dich auch nochmal fragen, ich finde, also das ist wirklich, wenn du so fokussiert bist, die Zeit ist, die ist weg, die ist nicht zählbar. Also wir sagen immer alle, eine Stunde ist zu lange, einen Podcast aufzunehmen. Und wenn man dann 1:10 aufnimmt, sagen wir so, ich komme schon zu meiner letzten Frage. Oh, okay, es ist schon rum. Also es ist irgendwie krass, wie sich ein Zeitgefühl auch verändert.
Total, damit kommen wir zu unserer letzten Frage.
Bam.
Nee, weil es ist genau so gegangen. Also weil auch wir sind jetzt voll über der Zeit. Ich muss alles rausschneiden. All die guten Sachen werde ich rausschneiden. Letzte Frage wäre.
Sag mir, wo die Blumen sind. Oh Gott, ich muss noch ein bisschen singen, damit wenigstens ein bisschen was drin bleibt. Nee, wo sind sie geblieben?
Also du kannst gerne singen, aber das machen wir ein andermal.
Nein. Ja, ich singe gerne, aber vielleicht nicht hier und jetzt.
Welchen Gast würdest du dir wünschen, wenn du dir ihn wünschen könntest? Gibt es eine Person, die noch lebt, mit der du sagst, die würde ich unbedingt gerne zum Mats Up einladen?
Die noch lebt, sie muss noch leben.
Sie muss noch leben.
Damit ich nicht Marlene sage.
Ja, genau, damit du nicht Marlene sagst.
Na, ich glaube, die würde ich auch nicht einladen. Das wäre. Man will ja auch einige Gäste. Einige sagen, ja, du wirst auch bestimmt, weiß nicht, Beyoncé einladen oder Jay-Z. Nein, ich möchte ein paar Stars oben lassen. Mhm. Will gar nicht mit denen irgendwie. Ich möchte den nie im Supermarkt betreten. Ich möchte die nie auf der Straße treffen, weil das kann nur schief gehen. Mhm. Das kann nur schief gehen. Wen würde ich gerne? Ich habe ein paar auf der Liste. Michelle Abdullahi würde ich gerne interviewen. Ich würde gerne Angela Merkel interviewen, ja, weil, glaube ich, jeder sie interviewen möchte. Jetzt erst recht jetzt nach den 16 Jahren. Pick. Aber das wird, glaube ich, auch nie passieren. Wen würde ich noch gerne interviewen? Also, ich müsste jetzt lange überlegen. Also, oder muss es jetzt so ein unrealistischer Gast sein? Nö. Oder also
ich sage, eigentlich hast du ja schon gut geantwortet.
Aber ich glaube, mit den beiden. Wer ist denn unrealistisch? Also excuse me, oder?
Nee, eben. Heute, das ist, heutzutage. Wenn man nicht fragt, dann wird man es nie erfahren. Und manchmal muss man hartnäckig sein. Und manchmal muss man 5-mal fragen oder 6-mal fragen.
Ja, das
wie
stimmt.
Du gerade gesagt hast. So, manchmal ergeben sich die Dinge dann auch aus der Zeit heraus.
Ja. Ich bin trotzdem schon mal in die Falle, also 2-3 Mal reingetreten, die gesagt haben, ja, hört sich gut an, schreibt mal mein Management. Mhm. Und ich erst beim 2. Mal gecheckt habe, dass das Management nur absagt und gar nicht reagiert.
Das ist wie, don't call us, we call you.
Bastian Pastewka.
Oh, guter Pick. Ja.
Oh.
Ja, den würde ich auch gerne. Würde ich auch gerne mal.
Bastian Pastewka.
Das ist ein sehr guter, glaube ich, ein sehr, sehr guter Gast für sowas.
Kommst du denn bald, Bastian? Ja? Ja? Okay, später? Okay.
Ja, fantastisch. Ja. Er sagt schon, ja.
Ist noch am Essen.
Er ist am Essen, ja.
Ja, ist schon wieder. Oh,
ja. Wie immer. Ja. Matze Theo, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und bedanke mich schon mal für dieses tolle Interview, für diesen tollen Besuch hier beim Podcast. Ist echt nicht einfach. Rückwirkend könnt ihr euch natürlich auch alle die Folge Matz ab Nummer, ich weiß nicht wie viel, mit mir anhören. Da erfahrt ihr auch was über mich, weil der Matze hat mir auch ganz coole Fragen gestellt. Und ich mir
ganz
selber
viel
auch.
Sogar. Es war sehr, 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 sehr cool und sehr, sehr spannend. Und ich bin noch ein bisschen neidisch auf dein Artistenleben. Jetzt bin ich dir ins Wort gefallen, oder?
Nö, alles gut, darfst du gerne. Dafür sind wir da, sag ich doch. Das ist so, wenn 2 Moderatoren aufeinander klicken, dann muss der eine dem anderen.
Du, es ist auch einfach nicht einfach. Ich sag's einfach mal so.
So, der Name ist Programm. Und wenn ihr noch nicht genug Podcasts habt, wie denn Podcast ist echt nicht einfach, dann lohnt es sich auf jeden Fall auch bei allen, auf allen Plattformen, die es so gibt, auch Matzab Vollbart nachgefragt, euch mal in eure folgende Liste reinzuholen. Spannende Gäste, witzige Interviews, eben 5 Fragen vom Gast selber rausgedacht und 5 von Matze, die so es noch nie gegeben hat, und dadurch entstehen einfach ganz interessante, spannende Gespräche. Von daher lohnt es sich, da reinzuklicken und den auch noch mitzunehmen auf den Olymp, der Podcast. Ich würde sagen, in 5-6 Jahren, Matze, dann bist du eine richtig große Nummer. Dann kommen Angela Merkel kommt von alleine. Ja, 4 Jahre, dann ist Scholz nicht mehr Bundeskanzler. Das würde passen. 4 Jahre. Kannst du Scholz interviewen. Den würde ich auch gerne interviewen, würde ich sagen. Der immer so grimmig guckt. Den mal locker zu kriegen.
Findest du, der guckt grimmig? Ich finde den ja gar nicht
so
grimmig.
Ernst,
ich
so ganz ernster Onkel irgendwie.
Ja, aber der hat trotzdem irgendwie lachende Augen. Und
das stimmt,
so
das stimmt. Das hat er, aber ich weiß nicht,
der hat was,
ja, inwieweit er das nur so einsetzt.
Ja, das ist. Ja.
Der hat auf jeden Fall dieses Nordische, ne? Das ist irgendwie, macht ihn ein bisschen sympathischer.
Ja, das stimmt, aber es ist, naja. Hören wir jetzt.
Also, reden wir jetzt über
Politik? Mit meiner Folge mit Olaf Scholz auf? Nee, oder?
Nee, doch. Warum nicht? Warum nicht? Der ist gerade dick im. Der ist gerade das Gesprächsthema. So, ihr Lieben, ich glaube, wir müssen. Lieber Mats, vielen Dank für das nette Gespräch. Viel Erfolg dir weiterhin mit deinem Podcast.
Vielen Dank.
Und euch allen sei gesagt, natürlich, ihr dürft hier gerne einen Daumen lassen, ein Abo lassen und natürlich nächstes Mal wieder einschalten bei einer neuen Folge. Podcast ist echt nicht einfach. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir sehen uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Adios.
Mats, Klappe, Ecke, die Erste. Hallim, hallim.
Jo. Mann, du bist gefeuert.
Ich war noch in der Probezeit.
Mats ab.